Willkommen.
Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 2. Kriminalassistent Carlsen wird von Kriminalhauptkommissarin Inga Lürsen nach der Identität des Mannes aus der Weserschleuse gefragt. Sie erhält einen Namen, den Carlsen anhand der bei der Leiche gefundenen Ausweispapiere schon mit behördlichen Registern abgeglichen hat. Ein fester Wohnsitz sei nicht zuzuordnen gewesen. Augenscheinlich habe der Mann ausschließlich in Hotels gelebt, in den 4 Tagen vor seinem Tod im Bremer Swiss Hotel am Hillmannplatz, praktisch gegenüber der Wallmühle. Eine Durchsuchung des Hotelzimmers habe er bereits veranlasst, ohne die Chefin zu involvieren? Das ärgert Inga Lürsen, und Kriminalassistent Carlsen merkt, dass wieder kein Lob für gut geleistete Arbeit fällig sein wird. Inga Lürsen macht sich mit dem Kollegen Stedefreund zu Fuß auf den kurzen Weg zur Wallanlage, vorbei an Menschen, die vor sich hin brabbeln und die Inga Lürsen längst nur noch bei genauerem Hinsehen einordnen kann, in solche, die mit ihrem Smartphone kommunizieren, und in solche, die eine genuine Macke haben. Vorbei an den Messingschweinen und ihrem Messinghirten am Nordausgang der Sögestraße, vorbei am bronzenen Wilhelm Kaisen, dem Bürgermeisterübervater in Bremens Nachkriegszeit, vorbei an fotoklickenden Touristen am Wallgeländer, die sich zum Schnappschuss positionieren, vor der in diesem Jahr wieder rot-weißen Blumenrabatte am Fuße der endlich wieder beflügelten Wallmühle. Vorbei an der dunkelhäutigen Roma-Frau, die nahezu jeden Morgen an selber Stelle auf dem Fußwegpflaster hockend stumm um Kleingeld bettelt, unbeachtet von Coffee-to-go-Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit oder zum Konsum. Die Weißkittel haben schon damit begonnen, das Hotelzimmer nach allen Regeln ihrer Kunst zu filzen, keineswegs zur Freude der Hotelleitung. Diese hat eine Aufsicht abgestellt, verhält sich aber kooperativ, so kooperativ, dass Lürsen und Stedefreund eine professionelle Unachtsamkeit unterläuft. Kriminalassistent Carlsen wird diesen Fehler später bemerken. Sein plötzliches Mitdenken wird eine Denkwende einleiten. Eigenwerbung. Das Swiss Hotel Bremen bietet seinen Gästen zuvorkommenden Service und exklusiven Komfort der Spitzenklasse. Geschäftsreisende genießen bei uns die erforderliche Ruhe und können ungestört arbeiten. Der Mann hatte offenbar 4 Tage lang ungestört gearbeitet und seine Arbeitsunterlagen nicht mehr wegräumen können. Die Weißkittel haben schon Folgendes gefunden: Konstruktionspläne des neuen Bremer Weserwehrs, Detailzeichnungen des Inspektionsganges unter der Wehrschwelle, Zeitungsberichte über die Folgen der Flutkatastrophe von 1962 für die Hansestadt. Folgerichtig warten auf Lürsen und Stedefreund bei ihrer Rückkehr ins Kommissariat 31 der Bremer Kriminalpolizei der Staatsschutz sowie ihre Abberufung von der Ermittlung. Diese wird den beiden mitgeteilt von der Leiterin der Mordkommission mit folgender knappen Begründung: Der Staatsschutz übernehme. Er gehe davon aus, dass möglicherweise ein terroristischer Anschlag auf das Bremer Weserwehr versucht werden sollte, mit der Intention, die Stadt zu überfluten. Lürsen und Stedefreund sind ausgebotet. Lürsen fragt die Vorgesetzte, ob sie ihr erklären könne, wie der Staatsschutz an die Information über das Auffinden der Dokumente im Hotelzimmer gelangt sei, zumal das Ergebnis ihrer Durchsuchung noch nicht einmal habe protokolliert werden können. Stedefreund hofft, dass der Staatsschutz nicht weiß, dass die Leiterin der Mordkommission Inga Lürsens Tochter ist. Helen Reinders ist die Tochter aus Inga Lürsens Ehe mit Lothar Reinders. Als sich ihre Eltern scheiden ließen, lebte sie bei ihrem Vater, weil er als Lehrer einen geregelteren Tagesrhythmus hatte. Die Wochenenden verbrachte sie meist bei ihrer Mutter. Kurz vor dem Abitur verlagerte sie ihren Lebensmittelpunkt dann vollständig zu ihr. Wegen eines leeren Kühlschranks kam es zwischen Mutter und Tochter öfter zu Differenzen. Auch dass Helen sich an ihren Rotweinvorräten bediente, missfiel Inga Lürsen. Andere Gegebenheiten, wie das Bad unter Wasser setzen und dergleichen, nahm Lürsen, die eine tolerante Mutter ist, eher gelassen hin, wie sie auch sonst die Entschlüsse, Vorhaben und Marotten der Tochter mittrug. Helen wiederum war es mitunter äußerst peinlich, wenn ihre Mutter an Orten auftauchte, an denen sie ihr eigenes Leben zu führen beabsichtigte. Nach dem Schulabschluss versuchte Helen, ihren Weg zu finden und wechselte vom Au-pair-Job in Toronto zu ihrer großen Liebe nach New York. Da die Liebe nicht hielt, kam Helen zurück zur Mutter und probierte sich in verschiedenen Jobs aus, ohne klares Zukunftsbild. Lürsen drängte die Tochter dazu, eine eigene Wohnung zu beziehen und selbst für sich zu sorgen. Nachdem die junge Frau in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet hatte, bewog sie ein Gespräch mit Nils Stedefreund dazu, eine Ausbildung bei der Polizei zu beginnen. Vorübergehend wohnte sie mit einer anderen Polizeianwärterin zusammen. Lürsen tolerierte die Entscheidung der Tochter letztendlich, auch wenn sie Helen zuerst viele Beweggründe aufzeigte, die gegen eine solche Berufswahl sprachen. Als Helen dann im Oktober 2010 die Leitung der Mordkommission in Bremen übernahm und zur Vorgesetzten ihrer Mutter wurde, war das für Lürsen gewöhnungsbedürftig. Inga Lürsens Frage an die vorgesetzte Tochter hat Folgen. Stedefreund macht sich zu einem erneuten Besuch ins Bremer Kriminaltheater auf. Carlsen bummelt durch die Kneipenszene im Ostertorviertel und Inga Lürsen besucht eine Bekannte beim Landesfilmarchiv. Während sie sich dort altes Schwarz-Weiß-Material zur Flutkatastrophe vorführen lässt, die 1962 beinahe die Erdbeerbrücke unterhalb des alten Weserwehrs zum Einsturz gebracht hätte, ist bei allen drei Ermittlern der alte Teamgeist zusammengebrochen. Keiner hat vor, das vom Staatsschutz besetzte Boot freiwillig zu verlassen. Dumm nur, dass sie als Einzelkämpfer unterwegs sind. Stedefreund trifft erneut Perdita Kaufmann. Er will zunächst unter einem Vorwand wissen, wie sie den Mann kennengelernt hat und was der für das BKT hatte schreiben wollen. Eigentlich vielversprechend, sagt Perdita und zeigt auf zwei Exposés. Es handele sich um zwei angedachte Plots, die sich fiktional mit zwei realen Bremer Skandalen beschäftigten, sozusagen Buten und Binnen. Erstens, Betrugsverdacht gegen einen durch eine Heuschrecke abgefressenen Bremer Reeder, der zuvor schon als Schiffseigner Erfahrungen mit Piraten vor der ostafrikanischen Küste hatte machen müssen. Arbeitstitel Weißwal. Zweitens, Anlagebetrug durch ein international engagiertes Bremer Bauunternehmen, das in indischen Städten Edelprojekte auf Grundstücken errichten will, die von Slumbewohnern besetzt sind. Arbeitstitel: Der Wirt zahlt die Zeche. Perdita kennt den Mann als Stammbesucher. Seit 2-3 Jahren rücke er immer mal wieder mit Ideen für ein Kriminalstück mit Bremen-Bezug an. So etwas brauchten sie, um ihr Theater über Wasser zu halten. Und so habe sie ihm diese beiden Themen vorgeschlagen. Aber er kriegt's nicht auf die Reihe, daraus theaterdramaturgisch etwas zu machen, sagt sie. Das Beste seien immer noch seine hintergründigen Arbeitstitel gewesen. Perdita kennt den Mann schon seit längerem nur als Wolle, hält ihn für einen Ex-Journalisten, der wohl nach vielen Jahren in Afrika in seine Heimatstadt zurückgekehrt sei. Kein Copyright, keine Kontaktadresse auf den Manuskripten. Als Stedefreund ihr sagt, der Mann sei letzte Nacht in der Weserschleuse ums Leben gekommen, und als er den Namen des Toten nennt, sagt der ihr nichts. Und sie fällt aus allen Wolken bei der Mitteilung, er habe offenbar immer in Hotels gelebt, zuletzt im Swiss Hotel. Sie fragt, woher hatte der Mann dafür die Mäuse? Mäuse, so lernt der nicht als Kriminalassistent auftretende Carlsen bei seinem Zug durch die Gemeinde, Mäuse hatte der Mann. Mit dem von ihm aufgenommenen Foto des Toten ist Carlsen mehrfach fündig geworden. Als er noch lebte, hatte er in den Kneipen des Viertels so manchen Trinkkumpan ausgehalten, war bei fortgeschrittenen Alkoholrhythmen, dem einen und dem anderen jedoch mit Verschwörungstheorien auf den Nerv gegangen. Worum es dabei gegangen sei? Na eben um Alkoholrhythmen. Und wie hieß er? Na Wolle, wie Wolfgang. Der Tote hat es noch am selben Tag in die Online-Medien geschafft, am folgenden Morgen in die Zeitungen und abends in die überregionalen Fernsehnachrichten als Passbild mit schwarzem Augenbalken. Dazu Schwenks übers Hemelinger Weserwehr und Schlagzeilen wie: Wollte dieser Mann die Bremer Schleuse sprengen? Terror aus der Weserschleuse! Sintflut für Bremen verhindert! Wenige Fragezeichen, mehr Ausrufezeichen. Und in den sozialen Medien wildeste Spekulation. Alkoholrhythmen, denkt Kriminalassistent Carlsen bei der Morgenbesprechung und beschließt sich mit Bekanntgabe seiner privaten Nachforschungsergebnisse besser zurückzuhalten, zumal die Chefin schnaubt. Wer das denn an die Presse gegeben habe, sogar der Name des Toten sei in den Online-Medien aufgetaucht. Ungeprüft, sagt jetzt doch der Kriminalassistent. Ungeprüft? Fragt Stedefreund. Nun ja, ungeprüft gedruckt. Geprüft habe ich. Was geprüft? Die Angaben im Ausweis, sagt Carlsen. Und? Fragen Lürsen und Stedefreund. Nirgendwo registriert. Und nun beschließt Kriminalassistent Carlsen doch von seinem Viertelbummel zu berichten. Trinkkumpel hätten den Mann auf seinem herumgezeigten Foto als Wolfgang erkannt. Einen Wolfgang habe es in den sichergestellten Ausweispapieren aber nicht gegeben. Und deshalb sei er auf den Gedanken gekommen, das Foto auch mal im Swiss Hotel herumzuzeigen, wo er ja nicht als Wolfgang so und so, sondern eben mit einem anderen Namen registriert gewesen sei. Und? Fehlanzeige. Diesen Wolfgang oder Wolle auf dem Foto kannte dort keiner. Ach, sagt Stedefreund, als Wolle habe man ihn auch beim Kriminaltheater gekannt. Ach, sagt Inga Lürsen. Waren wir alle ein bisschen spionieren, dass mir das bloß nicht der Staatsschutz erfährt? Und sie berichtet, wie ihr beim Betrachten der Filmdokumente von der Sturmflut 1962 die Idee gekommen sei, unter der Hand beim lokalen Fernsehsender ein Foto des potenziellen Schleusenattentäters unterzubringen. Also sei sie vom Landesfilmarchiv zum Faulenquartier gewandert, um einem alten Bekannten den Abzug jenes Fotos zu bringen, mit dem auch Carlsen hausieren gegangen sei. das ungeschwärzte Bild habe bei ihrem Bekannten sofort die Erinnerung an einen Kollegen ausgelöst, der vor vielen Jahren, noch vor Umzug des Senders ins faulen Quartier, als Medienberater nach Afrika abgehauen sei. Wolfgang, Wolle, Raupach. Definitiv ein anderer Name als der im Ausweis des Toten. Und übrigens, so der Bekannte, die Redaktion hätte vom Staat Schutz nur Fotos mit schwarzem Augenbalken erhalten. Ohne den hätte er doch Wolle sofort erkannt. Sie habe den Redakteur gebeten, den neuen Kenntnisstand vorerst nicht öffentlich zu machen. Die Morgenbesprechung ist zur Lagebesprechung geworden. Der Tote vom Weserwehr hat, so stimmen alle drei überein, von irgendjemandem eine neue Identität erhalten und als virtuelle Unterkunft ein Zimmer im Bremer Swiss Hotel und als Lektüre reale Baupläne des Bremer Weserwehrs. Und die Schlapphüte wissen, dass Raupach mit falscher Identität rumlief? Fragt Stedefreund zweifelnd. Warum hat denn aber im Hotel keiner unseren Toten erkannt? Als Gast? Egal, ob als falschen oder als richtigen Raupach, fragt Inga Lürsen. Und wenn nicht im Hotel, irgendwo in der Stadt, muss er ja wohl gewohnt haben, fügt sie hinzu. Hat er nicht, sagt Kriminalassistent Carlsen, der schon das digitale Register beim Einwohnermeldeamt abgefragt hat. Dabei wäre ihm eine Liste von Kfz-Haltern aufgefallen, deren Autos in jüngster Zeit auf Parkplätzen der Hansestadt nächtens abgefackelt worden seien. In der Bahnhofvorstadt sei auch ein PKW aus Nienburg abgebrannt. Er habe einem Wolfgang Raupach gehört, aus einem Kaff bei Nienburg an der Weser, sagt Kriminalassistent Carlsen. Und die beiden anderen loben seinen Merx. Merx? Fragt sich Carlsen, als er wieder allein in seinem Büro sitzt. Er schaltet die Suchfunktion seiner Internetverbindung ein. Merx, Wortart, Substantiv, Maskulin, Bedeutung, Gedächtnis, Gebrauch, landschaftlich, besonders ostmitteldeutsch. Er schaltet die Suchfunktion wieder ab und die Medienfunktion ein. Werbung. Eine neue Zeitrechnung in der Galaxy S-Familie hat begonnen. Kriminalassistent Carlsen kann unbemerkt Gespräche aufnehmen, muss nichts mehr hinterher aufschreiben. Carlsen hat einen Audioordner angelegt, darauf die Audiogeschichten von Wolle, wie ihm diese von dessen Trinkkumpeln im Viertel vorgetragen worden waren, alkoholrhythmisch. Zuerst hatte Wolle ihnen fürs Zuhören manche Runde spendiert, und jetzt fürs Nacherzählen der bebrillte Mann mit dem ergrauten Pferdeschwanz. Carlsen ist ein guter Zuhörer und sein Sohn weiß, dass er auch ein guter Erzähler sein kann. Manchen Sonntagmorgen verbringen beide im Bett vorm Radio, während in der Küche Pia das Frühstück vorbereitet. Mikado, der Kinderfunk des NDR, hat mit Carlsen und Sohn zwei sonntägliche Modellhörer. Letztens war es in der kunterbunten Live-Mischung aus kecken Studiogästen, aus Quizgeschichten, telefonierenden Drei-Käse-Hochs und lustigen Themenliedern, die es leider an keinen anderen Sendeplatz schafften, wie Carlsen bedauerte, um Guerilla-Gardening gegangen, um Blumenbomben, um feuchte Saatkugeln aus Lehm und Kompost. Carlsen und Sohn hatten an jenem Sonntag welche gebastelt. Und jetzt hatte der Vater für seinen Sohn im Audioordner seines Smartphones die eine oder andere Geschichte, die er aus dem Fundus von Wolle nacherzählen konnte, wobei dem Kriminalassistenten Carlsen durchaus die Präzision der Geschichten aufgefallen war und die Beharrlichkeit, mit der Wolle darauf bestanden hatte, sie dem jeweiligen Trinkkumpan zu erzählen, fast wie ein Vermächtnis. So war es Carlsen schon bei den heimlichen Aufnahmen vorgekommen. Hör zu, hast du eine Ahnung, wie viele Moleküle so ein Wassertropfen hat? Trink dein Bier. Ich rede von Wassertropfen. Ich will es dir sagen. Die Weserschleuse, kennst du? Die läuft voll mit Wasser, das von kleinen Quellen kommt, das in Bäche fließt, dann in Flüsse, dann in Kanäle. Und dann wird es gestaut. Muss eine Funktion erfüllen. Schiffe heben, Schiffe senken. Und neben der Schleuse muss es am Wehr auch noch Strom erzeugen. Dann fließt es weiter ins Meer. Kapiert? Okay. Aber aus wie vielen Wassermolekülen besteht ein einziger Wassertropfen? Was meinst du? Du weißt, was ein Wassermolekül ist? Die Eigenschaften des Wassers haben grundlegende Bedeutungen für das Leben auf der Erde, mein Lieber. Die physikalischen, chemischen, elektrischen und optischen Eigenschaften beruhen auf der Struktur des Wassermoleküls und auf den daraus resultierenden Verkettungen und Wechselwirkungen der Wassermoleküle untereinander. Ist dir zu hoch? Also gut, stell dir vor, du hättest einen Fingerhut voll Wasser, okay? Und jetzt können wir simsalabim alle Wassermoleküle darin rot färben, okay? Und jetzt kippen wir beide den Fingerhut in die Weserschleuse und gucken zu, wie das Wasser rausläuft aus der Schleuse mit unseren rot gefärbten Molekülen. Die kommen irgendwann in der Nordsee an. Da bleiben sie nicht. Die unterschiedlichsten Strömungen verteilen sie um den Globus. 50 Jahre später, wir sind schon alt und klapprig, schaffen wir beides doch noch ans andere Ende der Welt, okay? Sagen wir nach Neuseeland. Ich wette mit dir, da gibt's auch Bier aus Bremen. Aber wir nehmen ein leeres Bierglas und füllen es mit Meerwasser. Du musst es nicht ertrinken. Du musst es nicht trinken, nein. Wir bringen es in ein Labor. Wir finden in Neuseeland bestimmt ein Labor, das Wassermoleküle zählen kann. Dort lassen wir die Moleküle in unserem Glas zählen. Und weißt du, was wir finden werden? Mindestens 7 von unseren rot gefärbten Molekülen. 7 aus unserem Fingerhut. Am anderen Ende der Welt. Es gibt keine Zahl, mein Lieber, die benennen könnte, aus wie vielen Molekülen das Wasser besteht, das aus kleinen Quellen die Weltmeere füllt. Okay, merkt ihr es? Wolle hat's dir erzählt. Es kam Kriminalassistent Carlson nicht in den Sinn, nach einer Verbindung zwischen den in seinem Smartphone aufgezeichneten Erzählungen zu suchen, nach einem Muster vielleicht, nach einem übergeordneten Erzählstrang. Und warum sollten die Kollegen Lürsen und Stedefreund daran interessiert sein, wie viele Moleküle aus einem Fingerhut Wasser aus Bremen sich an einem Strand in Neuseeland nachweisen lassen würden? Das war doch sehr, naja, alkoholrhythmisch. Papa Carlson dachte bei der Verwertung dieser in Bremer Viertelkneipen gesammelten Wolle-Erzählungen eher an Sonntagmorgengeschichten für Junior. Schließlich hatte der ihm beigebracht, wie dieses Smartphone funktioniert. Das Navigationsgerät hatte nach Eingabe der Adresse gemeldet, Ziel liegt in einer unzugänglichen Gegend. Als sie von der B6 abgebogen waren, hatten sie eine Kreuzung mit 3 Wegweisern erreicht. Alle 3 zeigen in unterschiedliche Richtungen. Auf allen 3 steht derselbe Straßenname. Willkommen in der norddeutschen Tiefebene, sagt Nils Stedefreund. Als er sich für den mittleren Teerweg entscheidet, verkümmert der nach 200 Metern zum Feldweg. Es macht keinen Sinn, sagt Inge Lürsen und holt unter ihrem Sitz einen abgegriffenen Straßenatlas hervor. Wir sollten zum Rathaus von diesem Ort. Wie heißt der nochmal? Man weiß nie, ob es da ein Rathaus gibt, antwortet Stedefreund, und ob die Ausweisadresse auch den Wohnort angibt, vielleicht nur das virtuelle Zentrum einer Samtgemeinde. Ich bin im Niedersächsischen aufgewachsen, ich weiß, wovon ich spreche. Die haben es hier gerne mit einer einzigen Postadresse für alle eingemeindeten Orte.
Haben die es auch mit Holländern? Fragt die Kollegin. Ihr Kinn weist auf den Mann, der aus der Hofeinfahrt kommt, vor der Stede Freund am Übergang zum Feldweg angehalten hat. Der Mann hat einen Strohhut auf dem Kopf und holländische Holzpantinen an den Füßen.
Klompen, weiß Inga Lürsen, fährt das Fenster herunter und sagt, ich wens u in moine Dach.
Wir können Deutsch reden, lacht der Mann. Ich wohne hier schon eine Weile.
Na, das ist ja gut, sagt Stedefreund. Dann kennen Sie bestimmt das Haus von Wolfgang Raupach, der soll hier irgendwo wohnen.
Kann ich Ihnen zeigen, sagt der Mann mit den Klompen.
Aber ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Vorige Woche war er nicht im Dorfgemeinschaftshaus und ohne ihn geht's nicht weiter mit unserer Planung.
Mit welcher Planung?
Mit der Dorferneuerung. Hat er einen schönen Plan ausgeheckt und lässt uns dann hängen.
Aber, fragt dann der Mann mit den Klompen, wer will das eigentlich wissen?
Inga Lürsen zeigt durchs heruntergelassene Fenster ihren Ausweis. Wir kommen von der Kripo in Bremen und...
Moment, gibt's hier irgendwo eine Kamera?
Der Mann schaut den Weg hoch und runter, dann wieder auf den Polizeiausweis.
Bin ich jetzt im Fernsehen?
10 Minuten später hat er die beiden virtuellen TV-Kommissare hinterm Pferdestall in seinem realen Büro und auf dem Tisch eine reale Flasche Geneva.
Geneva bzw. Geneva ist ein Wacholderschnaps niederländischer bzw. belgischer Herkunft mit mindestens 35% Alkoholgehalt. Er ist ein bis heute in traditioneller Rezeptur weiter gepflegter Vorläufer des Gin. Der Name leitet sich ab vom niederländischen Geneva oder vom französischen Genevière oder Genevre, Begriff für Wacholder. Die Herstellung erfolgt meistens aus Gersten- oder Roggenmalz. Zur Aromatisierung wird Wacholder, teilweise auch Kümmel, Anis und Koriander hinzugefügt. Ich mache ihn selber und bei mir kommt nur Geneva rein.
Lürsen und Stedefreund lehnen dankend ab. Dazu sagt der Hausherr,
literarische Erwähnung findet der Geneva in Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Wussten Sie das? Die Figur des holländischen Magnaten Peter Peppercorn, im Kolonialgeschäft reich geworden, pflegt dort den regelmäßigen Genuss des hochprozentigen Destillats,
hat mir der Wolle hier bei seinem ersten Geneva erzählt. Bei ihm zu Hause gibt's immer Gin and Tonic. Er kippt sein Glas und sagt,
darauf musste ich einen trinken.
Worauf? Fragt Kriminalhauptkommissarin Lürsen.
Darauf, dass Wolle es geschafft hat.
Was geschafft hat? Fragt Kollege Stedefreund.
Den Tatort hierher zu kriegen.
Welchen Tatort?
Na, euch beide.
Und wie wär's? Fragt der virtuelle Tatortkommissar Stedefreund. Wenn Sie uns zu seinem Haus brächten?
Sie hörten die Folge 2 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.